Als ich mich vor ein paar Wochen entschieden habe, über Abraham bzw. über alttestamentliche Heilige zu predigen, da habe ich noch gar nicht gewusst, wie viel Arbeit auf mich zukommen würde. Ich habe gedacht, naja, während ich mich auf den Jakobusbrief vorbereite, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, wenn ich etwas anderes mache, wo ich mit Schriftstellen, mit denen ich bereits vertraut bin, würde ich ein bisschen extra Zeit haben. Ihr könnt euch denken, es ist genau umgekehrt so, es ist einfach sehr, sehr interessant und sehr viel Freude, im Alten Testament wieder zu graben und mir auch die alttestamentlichen Stellen vor Augen zu führen. Die alttestamentlichen Stellen sind eine wunderbare Grundlage für all das, was wir auch im Neuen Testament antreffen. Und ich wage zu behaupten, wir können nicht zum wahren Verständnis des Neuen Testaments kommen, wenn wir das Alte Testament nicht verstehen. Wenn wir nicht unseren Gott verstehen, wie er dort redet und wie er dort handelt. Und wir haben uns beim letzten Mal mit dieser wichtigen alttestamentlichen Person, Abraham, beschäftigt. Abraham, der Name bedeutet Vater der Menge oder einer Menge. Er hieß zunächst Abram, hoher Vater. Und wir haben gesehen, wie Jahwe Gott sich diesen Mann auswählt, ihn aus Ur in Chaldäa berufen hat, um ihm ein Land, eine Nachkommenschaft und einen persönlichen sowie umfassenden universalen Segen zu verheißen. Wir haben uns dabei zunächst den historischen Abriss seines Lebens, seiner Wanderung angesehen und festgestellt, dass Abraham ein Mann war, der genau wie zuvor Noah auch in den Augen Gottes Gnade empfangen hatte. Abraham besaß nicht eine angeborene Güte oder eine innewohnende Gottergebenheit. Nein, er wird von Gott begnadigt, indem dieser ihm Glauben schenkt, den Jahwe ihm als Gerechtigkeit anrechnet. Und zum ersten Mal in der Heilsgeschichte der Menschheit wird deutlich und ausdrücklich von der Rechtfertigung eines Sünders gesprochen. 1. Mose 15, Vers 6. Wenn man vergleichen mit dem, was Paulus sagt in Römer Kapitel 4, dort spricht er genau über diese Rechtfertigung. Abraham ist uns deshalb als der auserwählte und gesegnete Freund Gottes bekannt. Freund Gottes kommt aus dem Jakobusbrief. Wir sind bei unserem Bestreben, Abrahams Leben zu betrachten, bis zu seinem 99. Lebensjahr gekommen. In 1. Mose 21, bei dem wir zunächst einmal fortsetzen, bevor wir uns den Bund mit Abraham im Einzelnen anschauen, ist Abraham 100 Jahre alt. Als 100-Jähriger wird ihm gemäß der Vorankündigung ein Sohn durch Sarah geboren. Es ist Isaak, der Sohn der Verheißung. Bereits im Kapitel 17 wird deutlich, dass dieser Sohn der Verheißung nicht Ismael, der Sohn der Magd, sondern eben dieser Isaak, der Sohn der Freien und Herrin Sarah ist. Dort lesen wir von Abrahams Bitte vor Gott in Vers 18, Kapitel 17, Vers 18. Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Und in Vers 19 folgt die Antwort Gottes. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und ich will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Nun, in Kapitel 21 kommt es nun zu dieser Geburt. Und nach dieser Geburt und schon während der Schwangerschaft kommt es zu bestimmten Konflikten und Eifersüchteleien und auch danach zwischen der Magd Hagar und der Herrin Sarah. Und ihr kennt diese Geschichte, sodass auf Sarahs Bitte und Gottes Befehl Abraham die Hagar und seinen Sohn Ismael wegschickt. In diesem Prozess bestätigt Gott erneut, Kapitel 21, Vers 12, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Dort im nördlichen Negev, dem Land der Philister, wo sich Abraham jetzt lange Zeit aufhält, um noch ein paar geschichtliche Daten zu ergänzen, schließt Abraham mit dem Abimelech einen Bund und schwört ihm die Treue. Die Schrift sagt dort in Vers 31, daher wird der Ort Beersheba genannt, weil sie beide dort einander schworen. Dieser Bund wird durch Isaak in Kapitel 26 erneuert und bestätigt. Und auch dort schwören Abimelech von Gera und Isaak einander, ganz wie sein Vater Abraham es zuvor getan hatte. Es ist an diesem Ort, in einem Landesteil, das zu den Philistern gehört, an dem Gott Abraham begegnet, um ihn zu prüfen. Das ist die Prüfung schlechthin. Wie tut er das? Indem er Abraham ins Land Moria schickt und ihm befiehlt, seinen einzigen Sohn, den er lieb hatte, so die Worte in 1. Mose 22, Vers 2, auf einem Berg nach der Wahl Gottes zu opfern. Und ihr Lieben, der Berg Moria, der ist uns wohl sicherlich bekannt. Dort baute Salomo einst den prachtvollen Tempel. Heute stehen vorübergehend auf dem Tempelberg der Felsendom und die El-Aqsa-Moschee. Aber diese Prüfung Gottes erscheint uns beim Lesen ein fast unfassbarer und unbegreiflicher, unglaublicher Test zu sein. Aber bitte merkt euch an dieser Stelle, ich arbeite schon ein bisschen vor für das Buch Jakobus, bitte verzeiht mir. Bitte merkt euch an dieser Stelle, Gott ist ein prüfender Gott. Und das sehen wir immer wieder in der Schrift und das erleben wir selbst auch immer wieder in unser aller Leben. Aber merkt euch Folgendes. Es handelt sich bei Gottes Prüfung nie um einen Versuch, den Menschen zu Fall zu bringen, ihn zur Sünde zu verleiten. Gott möchte dir kein Bein stellen, damit du sündigst. Diese Prüfung Abrahams stellt nicht eine Versuchung zum Bösen dar. Vielmehr geht es Jahwe Gott um die Offenbarung von Abrahams gottergebenem Herzen. Weil Gott Abrahams standhaftes Ausharren gebraucht, um ihn zu vervollkommnen und um sein Leben als Vorbild für alle folgenden Generationen zu gebrauchen. Darum prüft ihn sein Gott. Gott erforscht das Herz Abrahams. Diese Prüfung, diesen Test dann auch besteht. Und aus dem Hebräerbrief erfahren wir, dass Abraham darauf vertraute, dass der Herr, der ihm augenscheinlich seinen Sohn temporär nehmen wollte, die Macht gehabt hätte, diesen vom Tode zum Leben zu erwecken. In Hebräer Kapitel 11, Verse 17 bis 19 lesen wir, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Und ihr kennt bereits den Ausgang dieser bekannten Geschichte. Und zwar, dass der Engel Jahwes eingreift und Abraham von dieser Tat im letzten Augenblick abhält. Und dieser Engel, nur zwei Worte dazu, wir haben keine Zeit, das auszudehnen, aber dieser Bote Jahwes ist Christus, den wir hier im Alten Testament als Boten, Gesandten sehen, ähnlich wie im Neuen Testament, wo Christus Jesus als der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses dargestellt. Apostel bedeutet Gesandter. Wir haben gerade davon gesungen, dass der Vater ihn gesandt hat. Im Alten Testament sehen wir ihn als den Engel des Herrn, der Engel des Herrn. Es ist also Gott selbst, der eingreift und daraufhin alle seine Verheißungen gegenüber Abraham auch bestätigt. Wie er das tut, ist sehr bedeutsam. Er bestätigt seine Verheißung gegenüber Abraham, indem er bei sich selbst schwört. Er schwört bei sich selbst. Bitte nehmt das zur Kenntnis. Dieser Eid Gottes ist von Bedeutung und wir lesen wiederholt im Laufe der Geschichte, wie darauf Bezug genommen wird. 1. Mose 22, Vers 16 oder ab Vers 16 lesen wir. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht Jahwe. weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Und es hört sich so an, als hätte Abraham in der Tat überhaupt keine anderen Söhne. Es geht einfach um allein in dieser Verheißung um Isaak. Und deshalb sagt er, deinen einzigen nicht verschont hast. Und darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Und lasst uns diese Verse jetzt zum Anlass nehmen, um über die Erwählung des Volkes, die Segensverheißung einer Nation beziehungsweise eines Landes, über den Abraham persönlich verheißenen Segen und die universalen Segensverheißungen sprechen. Und wir müssen verstehen und uns in Erinnerung rufen, was Gottes Absichten in dieser Welt sind. Das ist ein Hintergrundwissen, das wir bekommen, wenn wir die Schrift lesen. Dass Gott segnete, nun, Gott möchte die Welt segnen. Und das erkennen wir bereits auf den ersten Seiten der Schrift. Wir brauchen nur zu 1. Mose Kapitel 1 gehen und Kapitel 2. Zunächst segnet Gott die Tiere, den Menschen und auch den siebten Tag. Und über den Menschen heißt es in 1. Mose 1, Vers 28 bis 30, Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben auf der ganzen Erdoberfläche, was dort wächst und alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Ihr Lieben, was für ein wunderbarer Segen es ist, dass wir uns als geschlechtliche Geschöpfe Gottes, und das ist, und ich betone, Mann und Frau, vermehren dürfen. Das ist Gottes Schöpfungsordnung. Und die Menschheit würde nicht existieren ohne diese klare Ordnung. Diese Ordnung Gottes ist ein Segen und die Verdrehung wird zum Fluch und ist eine Folge des Sündenfalls. Segen Gottes besteht ferner darin, dass wir über die Welt herrschen und uns von dem reichhaltigen Angebot einer Pflanzenvielfalt ernähren können. Nun, in Bezug auf Ernährung sind einige von euch für den Sündenfall sehr dankbar, denn jetzt können wir sogar auf das reichhaltige Fleischangebot zurückgreifen. Ohne Sünde kein Grillen. Naja, aber ohne Spaß jetzt. Es ist unserem Gott ein Anliegen, die Menschheit zu segnen. Selbst nach Kapitel 3, dem Sündenfall, haben sich Gottes Absichten nicht grundsätzlich geändert, als wäre dieser völlig geschockt durch diese Vorkommnisse auf der Erde oder irgendwie durcheinandergebracht worden. Nein, es wird bereits im Verlauf des Pentateuchs, also der fünf Bücher Mose, deutlich, dass Gott die Menschen von den Folgen des Sündenfalls erlösen und die Erde mit seiner Herrlichkeit füllen möchte. Ihr wisst alle um das sogenannte Proto-Evangelium, das Ur-Evangelium aus 1. Mose 3, Vers 15. Dass Gott bereits dort den kommenden Erlöser ankündigt, aber wir sollten auch herausstreichen, dass 4. Mose, Kapitel 14, 21 von der Herrlichkeit Jahwe spricht, mit der er die ganze Welt erfüllen will. Dort sagt er, aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit Jahwes erfüllt werden soll. Später in der Geschichte der Menschheit berichtet der Prophet Jesaja davon, wie das in der Zukunft geschehen wird. Die Erde wird tatsächlich mit der Herrlichkeit Jahwes gefüllt. Jesaja 11, Vers 9 zeigt uns den Segen des kommenden Reiches. Jahwes Erdenherrschaft und berichtet von denen, die dieses Reich erben und mit beherrschen werden. Dort steht von den Erben des Reiches, sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis Jahwes, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Nun, das Erfülltsein von der Erkenntnis Jahwes, spricht von seiner Herrlichkeit, wie Jesaja dann später in Kapitel 40 und Vers 5 andeutet und bestätigt. Da heißt es, und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund Jahwes hat es geredet. Eben, was für ein Segen das sein wird. Gottes Absichten können nicht vereitelt werden. Sie sind fester Bestandteil seines ewigen Ratschlusses. Und wir haben gerade von einem Beispiel in dem Buch Jesaja gelesen, dass diese Absichten umfassend und global realisiert werden. Wie das nach und nach jeweils zeitlich im Detail geschehen sollte, bis hin zur globalen Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, das, ihr Lieben, das offenbart Mose dem Volk. Und zwar dem Volk, das, erinnern wir uns nochmal, was wir letztes Mal gesagt haben, das jetzt im Begriff ist, das Land einzunehmen, das verheißene Land einzunehmen und die Feinde dort auszutreiben. Er offenbart ihnen und somit auch uns durch das geschriebene Wort, nämlich indem er ihnen den Pentateuch gibt, die Tora, was die Mittel, was die Werkzeuge zur Ausbreitung seines Segens sein sollten. Er gibt ihnen die Urgeschichte und zeigt ihnen, wie sie als Volk zum Segensträger geworden sind und ein Segensträger sein sollen. Und das alles beginnt Gott in der Geschichte der Menschheit durch die Auswahl, durch die souveräne Auswahl eines Menschen. Er, Jahwe selbst, erwählte sich Abraham aus Ur in Chaldea, berief ihn und segnete ihn. Noch einmal, wie bei Noah, so haben wir festgestellt und stellten es auch die Israeliten fest, so fand auch Abraham Gnade durch Gott. Und das spricht vom Segen Gottes. Das ist der Segen Gottes, jemanden zu begnadigen. Und so kommen wir zu den Verheißungen und den damit verbundenen Testament, beziehungsweise Bund. Und wie wir bereits, oder wie ich das bereits angedeutet haben, besteht dieser Bund, dieser Abraham-Bund oder abrahamitischer Bund, abrahamischer Bund, das alle Wörter sind vertreten, ich nenne ihn den abrahamitischen Bund, er besteht wesentlich aus drei Elementen, drei Bereichen der mit Verheißung. Man kann auch eine Vierteilung vornehmen, aber ich bleibe bei dieser dreifachen, traditionellen, die meistens drei Teile sind, bei dieser dreiteiligen Einteilung dieser Verheißung. Und das erste Element betrifft zunächst einmal die Tatsache, dass Jahwe Abraham zu einem großen Volk, zu einer großen Nation machen will. Ihr Lieben, dazu gehört was? Ein entsprechendes Land. Wo bleibt man da? Bei einer großen Nation kann man nicht auf den Mond gehen. Es gehört ein entsprechendes Land dazu. Und blättert deshalb einmal zu 1. Mose 12 zurück, dort die Verse 1 und 2. Da sehen wir, Jahwe hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Hier haben wir es. Einmal das Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. In 1. Mose 18, 18 und 1. Mose 46, Vers 3 wird die Verheißung eines großen Volkes, einer großen Nachkommenschaft wiederholt. In der zuletzt erwähnten Stelle in 1. Mose 46, Vers 3 geschieht diese Verheißung gegenüber Jakob. Diese Nachkommen Jakobs haben in ihrem Vater eine Identität, sie sind eine Nation, die ein gewisses Land bewohnen werden, so wird es auf den Seiten der fünf Bücher immer wieder deutlich. Und diese Nation wird, wie heißen? Israel, denn Jakob wird zu Israel. Bitte versteht mich recht, Israel, I-S-R-A-E-L, es ist nicht Ismael, denn Ismael ist gar keine Nation und auch kein Land. Und es stimmt wohl, dass auch Ismael zu einem großen Volk werden sollte. 1. Mose 17, 20 und 1. Mose 21, 18. Aber die große Nation des Bundes mit Jahwe, die Abraham in dieser Segensverheißung versprochen, die ihm dort versprochen wird, sollte durch Isaak entstehen. Diesem Isaak wurde Jakob bzw. Israel geboren. Das sehen wir nicht nur in der Verheißung an Abraham, sondern auch wir sprechen von der Bundesübertragung an Jahwe, an Isaak. Es erscheint uns in 1. Mose 26 und ich lese die Verse von 3 bis 5. Da wird zu Isaak gesagt, sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinen Samen das ganze Land geben und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist, meine Rechte, meine Gebote, meine Satzung, meine Gesetze gehalten hat. Lieben, es ist auffällig, dass Jahwe sich auf seinen Eid mit Abraham bezieht. Die durch den Eid verbürgte Verheißung ist unabänderlich. Der Bund und dessen Verheißung wird auf Isaak übertragen, später dann auf Jakob. An den Worten zu Isaak wird deutlich, dass dir und deinem Samen seine physischen Nachkommen sind. Dass Israel die erwählte Nation Jahwes ist, von der Gott in den Verheißungen hier spricht. Spricht eben genau von dem Volk, das jetzt dort in diesen Ebenen Moabs lagert, das sich nach 400 Jahren in Ägypten, genau genommen 430 Jahren Knechtschaft und der anschließenden Wüstenwanderung dort eingefunden hat und nun unter der Leitung von Josua in dieses Land einziehen möchte. Wir sprechen von den leiblichen Nachkommen Jakobs, der als Nachkomme Isaaks und Abrahams zum Segensträger wird, dessen Name Israel ist. Hier möchte ich gleich einmal anmerken, dass es sich nicht um ein geistiges Israel handelt, dass es sich nicht um etwa die Kirche oder die Gemeinde Jesu handelt, auch wenn wir gemäß der Schrift erfahren, dass wir durch den Glauben Abrahams geistiger Same sind, so sind wir, die wir aus den Heiden sind, nicht und niemals ein geistiges Israel. Das wird in der Schrift niemals gesagt, weil es nicht wahr ist. Es handelt sich bei der Verheißung der Nation auch nicht nur um zwei Stämme des geteilten Südreiches, etwa um Juda und Benjamin, weil sie allein aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, während die anderen Stämme angeblich doch verloren gegangen seien. Ebenso wenig handelt es sich nur um die 10 Stämme des Nordreiches, die in 722 vor Christus in die assyrische Gefangenschaft gegangen sind. Nein, es handelt sich dabei um alle leiblichen Nachkommen Jakobs, den Jakob, den Gott selbst Israel nannte. Und zu der Namensänderung könnt ihr selber nachlesen, 1. Mose 32, 29. Diese Nation, bestehend aus allen Nachkommen Jakobs, sollte groß und stark sein. Darin besteht die Erfüllung der abrahamischen Segnung als große Nation. Diese Nation gewährte Jahwe Gott den Vorzug. Jahwe erwählte sie aus freier Entscheidung zu einem Eigentumsvolk. Es war göttliche Wahl. Nun, die zunächst nur einer einzelnen Person galt, sprich Abraham. Diesem, seinem Auserwählten, lässt Jahwe seine Pläne wissen, die er mit ihm, mit Abraham und einer aus seinen Lenden entstehenden ganzen Nation verfolgt. Das lässt er ihn wissen. Aber aufgepasst. Ich habe euch gesagt, viele Leute haben Angst vor dem Wort der Erwählung. Wenn wir von Erwählung sprechen, der Auswahl, die Gott selbst getroffen hat, dann müssen wir vorsichtig differenzieren. Gibt bei der souveränen Bevorzugung und Auswahl Gottes eine wichtige Tatsache zu berücksichtigen, die ganz und manchmal völlig übersehen wird, ganz leicht übersehen wird und manchmal völlig. Während die göttliche Erwählung des Einzelnen zum Heil geschieht, zum ewigen Leben in Christus Jesus und das einheitlich und durchweg in der Geschichte der Menschheit immer so geschieht. Ganz egal, ob es alttestamentlich oder neutestamentlich ist, es ist einheitlich und durchweg in der Geschichte der Menschheit immer so. So ist die Erwählung Israels als Nation, aufgepasst, wohl ebenso göttlich, aber nicht automatisch auch eine errettende für jeden Einzelnen. Habt ihr das verstanden? Lass mich das kurz wiederholen. Gottes Erwählung des Einzelnen, die den Menschen zum Glauben führt, ist immer zum ewigen Heil. Okay, wir verlieren unser Heil nicht. Israel hingegen besteht aus einer Menge von Menschen. Der einzelne Israelit ist nicht aufgrund der Erwählung des Volkes automatisch zum Heil erwählt. Erwählt zum Heil ist nur ein wahrer Israelit, dem letztlich auch die Verheißung mit ihren ewigen Wirkungen gilt. Paulus sagt, nicht jeder, der von Israel abstammt, ist Israel. Könnt ihr nachlesen, Römer Kapitel 9. Paulus weist darauf hin, dass nicht jeder Israelit ein Erbe der Verheißung und Empfänger der heilsbringenden Gnade ist. Lediglich das Israel Gottes ist errettet. Und obwohl es in der Zukunft, hört gut zu, gemäß der Schrift, eine komplette nationale Errettung geben wird, wird die Verheißung eine Verheißung des Heils, weil die Verheißung eine Verheißung des Heils ist und jeder noch lebende Israelit am Ende der großen Drangsal erkennen wird und alle Leid über ihn den Herrn tragen werden, so ist in der vergangenen und gegenwärtigen und auch Teil der noch verbleibenden künftigen Zeit die Erwählung als Nation keine kollektiv errettende. Sie umfasst nicht jeden Juden als Erretteten. Glaubt das zu glauben, Schwärmertum, Schwärmerei. Die Schrift sagt etwas anderes. Nicht jeder Israelit ist aufgrund der nationalen Erwählung Israels und seiner Abstammung auch ein Erretteter. Auch wenn die religiösen Führer des Landes dies immer wieder so glaubten und glauben wollten. Nein, nein, sagt Paulus. Auch im zweiten Kapitel des Römerbriefes, Kapitel 2, Verse 28 und 29. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch nicht das ist die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Hört gut zu. Selbst die Jesusgläubigen Juden warnt der Herr in Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 37. Nun, die Jesusgläubigen, damit meine ich einen nicht erretteten der Glaube, der auch im Johannesevangelium des Öfteren angesprochen wird. Es gab dort einige, die glaubten an Jesus, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Denn warum glaubten sie? Weil sie seine spektakulären Wunder sahen. Aber er vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Innern des Menschen war. In Johannes 8 heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hört einmal darauf, was sie entgegnen. Vers 33 in Kapitel 8. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Nun, dieser abrahamische, der Same Abrahams muss sich hier auf die physische Nachkommenschaft beziehen. Denn der wahre Same Abrahams glaubt dem Messias. Und es geht aus den Worten Jesu deutlich hervor, dass Abstammung nicht der Garant göttlichen Heils ist. Und lass uns die Erwählung des Volkes ein wenig näher ausführen, damit wir diese wichtige Wahrheit besser verstehen. Wir lesen dazu ein paar entscheidende Worte aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 7. Das ist die Auslegung Mose von Mose, wie er die Dinge der zweiten Wüstengeneration darstellt. 5. Mose Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. Auch diese Wahrheiten werden ihnen übergeben, dort in den Ebenen Moabs. Denn ein heiliges Volk bist du für Jahwe, dein Gott. Dich hat Jahwe, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, seht ihr das, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat Jahwe sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil Jahwe euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und sich selbst erlöst aus dem Haus der Knechtschaft und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Leute, das sind sehr klare Worte darüber geschrieben, warum Gott sich dieses Volk Israel erwählt. Sein Herz hatte sich erstens dieser Nation zugewandt und zweitens handelte Jahwe als der bündnishaltende Gott, der sich seines Eides gegenüber den Erzvätern verpflichtet sieht. Aber bitte versteht Vers 6 an dieser Stelle nicht falsch. Da steht, denn ein heiliges Volk bist du für Jahwe. Heiliges Volk bezieht sich nicht auf ein bereits moralisch geheiligtes Volk, sodass Gott sich aufgrund dieser Heiligkeit für sie zum Eigentumsvolk entscheidet. Nein, er will sie heiligen und er will sie absondern und gibt ihnen dazu ihr eigenes Gesetz, dass sie von den anderen Nationen als sein Eigentumsvolk abgesondert sind, geheiligt sind. Das bedeutet heilig. Heilig heißt absondern. Aber sie sind nicht moralisch, ethisch Heilige. Und wenig später im 5. Buch Mose, 2 Kapitel weiter, in Kapitel 9, erhalten wir entscheidende Zusatzinformationen. Dort wird das Volk vor der Landeinnahme daran erinnert, dass es nicht aufgrund der bei ihnen vorherrschenden Gerechtigkeit ist, dass Jahwe sie ins Land bringt. Die Verse 3 bis 6 lesen wie folgt. So sollst du heute wissen, dass Jahwe, dein Gott, selbst vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und sie vor dir unterwerfen. Das sind die Feinde, die sie vertilgen sollen. Die wird Jahwe selbst vertilgen. Und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie Jahwe es dir verheißen hat. Wenn sie nun Jahwe dein Gott vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen hat Jahwe mich hierher reingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme, da doch Jahwe diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt. Denn nicht um deiner Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt Jahwe dein Gott diese Heidenvölker aus ihrem Besitz. Und damit er das Volk aufrechterhalte, dass Jahwe deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen. So sollst du nun erkennen, dass Jahwe, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Das klärt schon mal die Verhältnisse. Gott erwählte sich Israel nicht aufgrund einer weit verbreiteten und bereits bestehenden Gerechtigkeit innerhalb dieser Nation. Er hat nicht gesagt, die muss ich unbedingt haben, die sind bereits schon moralisch geheiligt. Er wählte sie vielmehr, um seinem Eid treu zu bleiben und Gericht an der bösen und den bösen Nationen, die dieses Land besetzten und belebten, bewohnten, dieser verfluchten Völkerung des Landes, Gericht zu verüben. Ihr erinnert euch an den Fluch über Kanaan. Und infolge dieser nationalen Erwählung Israels, deren Verheißung wir im abrahamitischen Bund erkennen, kommen selbst die gottlosen und halsstarrigen Nachkommen Jakobs im Laufe der Geschichte, wenn auch nur bedingt, in den Strom des Segens, der über die gehorsamen Israeliten fließen sollte. Dieser Segen wird durch den Gehorsam dem Gesetz gegenüber reguliert, das später am Sinai gegeben wird, das mosaische Gesetz. Paulus fragt einmal im Römerbrief nach den Privilegien und den Vorzügen, die die Juden hatten. Was waren diese Vorzüge? Wenn die Einzelnen nicht automatisch durch die Erwählung errettet wurden, woran lag dann überhaupt der Vorzug ihrer nationalen Erwählung? Römer 3 sagt uns, Verse 1 und 2, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Ein Privileg für dieses Volk Israel, mit den Worten des lebendigen Gottes vertraut gemacht worden zu sein, was für ein Vorzug schon im Alten Testament von der Gnade Gottes und seinem Messias zu lernen. Die gottlosen Israeliten wurden aufgrund der nationalen Erwählung Nutznießer dieser speziellen Offenbarung Gottes. Segen für die gottlosen Juden ist allerdings nur ein flüchtiger. Wenn sie nicht Buße tun, wenn er nicht zu Buße führt, dann ist er nur ein sehr flüchtiger, ein temporärer Segen. Der Segen geht vorüber und der gottlose Israelit sieht sich als Individuum mit der Tatsache des kommenden Gerichts konfrontiert. Die für die Israeliten speziell erweiterte allgemeine Gnade in ihrem Leben wird enden. Ganz so, wie sie im Leben der Heiden enden wird. Für jeden Ungläubigen wird diese allgemeine Gnade Gottes enden. Ihr Ende ist Gericht und bringt ewige Konsequenzen in der Verdammnis. Das Ende der Gnade für sie bringt die ewige Hölle, genau wie für alle gottlosen Heiden auch. Kein Unterschied, ob zum erwählten Volk Israels dazugehörend oder nicht. Wie ich euch anfangs gesagt habe, präsentiere ich euch eine Dreiteilung des abrahamitischen Bundes, und zu der Verheißung der großen Nation gehört natürlich das Land. Zur Segensverheißung sage ich später noch ein bisschen mehr. Lass uns also bei der Nation- und Landesverheißung bleiben. 1. Mose 12,1 ganz deutlich: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Es geht um das Land. Abraham geht und kommt in das Land der Kanaaniter. Sagt es vielleicht mal auf, 1. Mose 12 und dort in Vers 5 und dann Vers 6. Damals waren die Kanaaniter im Land. Dann lest ihr weiter in Vers 7, da erschien Jahwe dem Abraham und sprach: Deinen Samen will ich dieses Land geben. Okay, das eine ist die Nation, die Vermehrung der Israeliten, der Nachkommen. Sie brauchen ein Land. Gott zeigt ihm nicht nur das Land, nein, er zeigt ihm das einzunehmende Land. Seine Nachkommen würden das Land von den Kanaanitern nehmen, während er sich selbst als Fremdling dort aufhielt. 1. Mose 17, Vers 8 sagt: Ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben. Achtet mal darauf, zum ewigen Besitz geben, indem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Und es besteht keine Frage. Menschen, ob allein oder im Zusammenschluss einer Nation, brauchen ein Land. Sie brauchen einen Ort zum Leben. Und diese Verheißung des Landes wird für Abraham sehr genau beschrieben. In 1. Mose 13, ein Kapitel weiter, in Verse 14 und 15, können wir ein paar sehr wichtige Erkenntnisse gewinnen. Jahwe sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Und ihr erinnert euch, sie stehen auf dieser Anhöhe, auf diesem Berg. Und Lot ist in der Lage, in diese Jordan-Ebene hineinzuschauen und sieht dieses fruchtbare Jordantal auf der anderen Seite, das Gebiet von Sodom und Gomorra, das damals eine fruchtbare Gegend war, bevor das Gericht kam. Da heißt es: Jahwe sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben, auf ewig. Nun, wir wissen nun, dass das verheißene Land so weit reichte, wie Abraham von diesem Ort sehen konnte. Die Geografie wird später noch genauer geklärt. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Die Verheißung ist eine Verheißung des Landes auf ewig. Keine temporäre, es ist eine ewige Verheißung. Eine andauernde, solange es geht. Verheißen der Nation sollte das Land dauerhaft erhalten. Und verhört konnte er sie nicht, denn nochmals in Kapitel 17, 8 fasst genau diese Details so zusammen. Da heißt es, ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, indem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Und mit diesen Worten ist ja nicht nur das Existenzrecht Israels geklärt, sondern auch das Landrecht. Der Verzug und die Inanspruchnahme hat nichts mit der Verheißung zu tun. Und ich meine den Verzug, den wir immer noch sehen, und die Rangeleien, die es dort gibt, hat nichts mit der Verheißung zu tun, sondern ist durch das am Sinai gegebene Gesetz bedingt. Es kommt dadurch, dass zu diesem Verheißung, zu diesem abrahamitischen Bund, der mosaische Bund hinzukommt, der diese Verheißung an Abraham nicht aufhebt, aber etwas hinzufügt. Wir wissen, dass der mosaische Bund ein konditionaler, an Bedingungen geknüpfter Bund ist, dass wenn du gehorsam bist, wirst du gesegnet. Wenn du aber nicht gehorsam bist, dann wirst du verflucht und ich werde dich was? Unter alle Nationen verstreuen. Ihr Lieben, das ist das, was wir sehen. Wir sehen das Volk Israel zerstreut aufgrund ihres Ungehorsams über alle Nationen. All das Leid, was über Israel kommt, ist aufgrund ihres Ungehorsams dem lebendigen Gott gegenüber. Das verheißene Land ist ihm gegeben aufgrund einer Verheißung. Und das Inanspruchnehmen dieses Landes verzögert sich aufgrund ihrer Gottlosigkeit, ihres Ungehorsams gegenüber ihrem Gott. Aufgehoben ist diese Verheißung damit nicht. Existenzrecht ist nicht nur geklärt, sondern auch das Landrecht. Der Ungehorsam des Volkes bringt Gericht, somit den Verzug. Bis Jahwe Gott den Bund für sein Volk am Tag seiner Wiederkunft für alle Israeliten geltend macht, den neuen Bund, und ihnen das Gesetz in ihre Herzen hineinschreibt. Bei allem Streit und allem politischen Gerangel in der Geschichte des Volkes liegt in diesen Worten des Bundes mit Abraham die Legitimation des Landrechts. Aber sie nehmen es erst dann in Anspruch, wenn sie Kinder Gottes sind. Solange wird es Israel schlecht gehen, das wissen wir. Wir kennen die Prophezeiung aus dem Buch Sacharja, die schwere Zeiten über sie kommen wird. Wir kennen die Prophezeiung aus dem Buch Daniel, die Drangsal Jakobs wird eine Zeit sein, die die Zeit des Holocaust bei weitem übertrifft, bei weitem. Tragisch. Und am Tag des Bundesschlusses wurde dem Abraham vom Herrn mitgeteilt und versprochen, und das ist in Apostelgeschichte, in Kapitel 15, die Verse 15, 18 bis 21, wie die geografischen Grenzen aussehen würden. Und dort lesen wir, an jedem Tag machte Jahwe einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Und hier sind die Gebiete, die dieses Land umfassen sollte. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Ferisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Und ihr Lieben, ich möchte jetzt keine Geografie hier mit euch abhalten, aber das sind die Ländereien, die diese Verheißung umfasst. Ihr Lieben, die nationale Verheißung einschließlich der Landverheißung ist nicht nur für Abraham deutlich, sondern wird auch für Isaak, schaut euch an in Kapitel 26, Vers 4 und Jakob 28, Kapitel 28, Verse 13 und 14, Kapitel 35, die Verse 11 bis 12 und Kapitel 46, 3 gegeben. Und somit wiederholt bestätigt. Immer wiederholt. Und wir sprechen dabei von einer Bundesübertragung. Und wir sehen später, nachdem jetzt Israel eingezogen ist in dieses Land, dass Gott tatsächlich seine Verheißung wahrmacht. Nur als ein Beispiel führe ich das an aus dem Buch Josua. Denn Josua löst Mose als Führer ab. Und wir lesen in Josua Kapitel 21, in die Verse 43 bis 45 folgendes. Nach der Landeinnahme heißt es, so gab Jahwe Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und Jahwe verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihnen Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern Jahwe gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das Jahwe dem Haus verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Das einzige Problem, was war, sie hatten ihre Feinde nicht vollständig vertrieben. Das könnt ihr nachlesen in Josua 13, 13, Josua 16, 10 und Josua 17, 13. Sie hatten ihre Feinde nicht vollständig vertrieben. Und ich muss mich bei dieser Ausführung hier beschränken. Aber dem treuen Israeliten wird dieses Land eines Tages zum Erbteil gegeben. Und ihr fragt euch, wie kann das angehen? Die sind doch gestorben. Und ich glaube persönlich an eine Auferstehung. Und die Schrift lehrt es an die Auferstehung der Toten, alttestamentlichen Toten, vor dem tausendjährigen Reich. Ihr könnt nachlesen, in Daniel 12, dass diese Auferstehung stattfinden wird. Dort die Verse 1 und 2. Sie werden zum Leben auferstehen und sie werden den Verheißungen gemäß dieses Land erben. Und die Zeit geht heute schneller als sonst. Gerade bei der ersten Verheißung gewesen. Ja, gut. Lasst uns die Verheißungen, die mit Abrahams Erwählung verbunden sind, den zweiten Aspekt uns anschauen. Ich muss das abkürzen, mir bleibt gar nichts über, sonst müssen wir eine Bibelstunde draus machen. Aber diese sind nicht nur national oder das Land betreffend, sondern Abraham wurde ganz persönlich eine Verheißung gegeben, ein Segen versprochen. Schaut euch den Text an. Dort heißt es in Kapitel 12, Vers 2, und ich will dich, Abraham, will ich zu einem Volk machen und dich segnen und deinem Namen, das ganz persönlich, groß machen und du sollst ein Segen sein. Nun, hier sehen wir die Verheißung persönlichen Segens und Gott lässt diese Verheißung auch sofort zur Realität werden. Und wir erinnern uns nur an seine durch die Hungersnot bedingte Reise nach Ägypten. Ja, als er dem Pharao diese Halbwahrheit über seine Frau erzählte, ja, das ist meine Schwester. Und er so ein bisschen kneift. Und Gott bewahrt ihn dort. Ihr Lieben, Pharao hätte aus ihm Hackfleisch machen können, aber Gott hielt seine Hand über seiner Familie und ließ es ihm durch die Hand des Pharaos sogar sehr gut gehen. Um Sarai willen, lesen wir, es ging Abraham gut, um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eseln und Kamele. Mose 12, 16. Und selbst als diese Sache mit diesem Betrug auffliegt, ändert sich nichts. Abraham behält seine Güte, sodass wir in Kapitel 13 und Vers 2 lesen, und Abraham war sehr reich geworden an Vieh und Silber und Gold. Also ähnlich wie die Israeliten, die aus Ägypten berauben, so beraubt er jetzt schon mal gewissermaßen in Anführungsstrichen die Pharao. Er nimmt diese Güter mit. Auch seinem Neffen Lot ging es durch den Segen Abrahams gut. Ihre Habe war groß und sie konnten nicht mal mehr beieinander bleiben. So heißt es in Kapitel 13, Vers 6. Und in Kapitel 14 drückt sich dieser Segen durch seinen Sieg über die vier Könige des Ostens aus, dem Abraham mit 318 erprobten Knechten, die in seinem Haus geboren waren, nachjagte. Er hatte sogar also eine kleine Armee an seiner Seite. Stellt euch vor, er kommt aus Ur und Chaldea, wird berufen und ist auf einmal ein reicher Mann, der eine kleine Armee an seiner Seite hat. Außerdem erhielt er nach diesem Feldzug einen weiteren Segen durch Melchisedek. Abraham wurde in der Tat zu einem gesegneten Mann, denn selbst nach Psalm 127, die Verse 3 bis 5, wo es heißt, Kinder sind ein Segen Gottes, auch das wurde ihm erfüllt. Sein Köcher war mit ihnen gefüllt. Denken wir nur an die 6 Söhne und Enkelsöhne durch seine Frau Ketura. Gott segnete seinen Samen und er mehrte ihn, wie er es ihm zugesagt hatte. In Kapitel 21 und Vers 22 erkennt selbst dieser Abimelech, den wir in dieser Geschichte schon angetroffen haben, sagt er, Gott ist wirklich, er ist mit dir in allem, was du tust. Sein Name war bereits ein großer geworden, dass sogar die Hethiter nach dem Tod Sarahs ihm mit diesen Worten und Gesten Gunst erweisen wollen. Sie sagen, höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in dem besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. 1. Mose 23, 6. Sie wollten ihm dieses Grab schenken, Vers 11. Aber er willigte nicht ein. Vorübergehende Ende seiner irdischen Lebenstage wird in Kapitel 24, Vers 1 wie folgt beschrieben. Da heißt es, und Abraham war alt und recht betagt und Jahwe hatte Abraham gesegnet in allem. In allem. Gott hatte die persönliche Verheißung des Segens an ihm wahrgemacht. War vor allem, aber und über allem besteht der Segen darin, dass Gott ihn gerechtfertigt hatte. Denn Abraham glaubte ihm und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gezählt. Das ließ ihn die Dinge mit göttlicher Perspektive sehen. Er wurde ein Kind Gottes. Und ihr Lieben, ein Vater, wie die Schrift es sagt, aller Gläubigen. Der Beschnittenen sowie der Unbeschnittenen. Wir sind als Gläubige deshalb Abrahams geistiger Same. Seine Kinder. Er ist unser Vater. Im Neuen Testament spricht Jesus davon in Kapitel 8 des Johannesevangeliums. Abraham sah den Tag Christi und frohlockte. Wow. Er sah ihn aus der Ferne. Er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer Kapitel 11, Vers 10. Nun, er ist im Glauben gestorben. Hört gut zu, ohne das Verheißene zu empfangen. Nun, nicht alle Verheißungen sind wahr geworden. Er hat persönliche Verheißungen empfangen, aber nicht alle sind wahr geworden. Er hat nie die Nation gesehen, von dieser Seite der Ewigkeit her. Er hat es nur von Ferne gesehen und war davon überzeugt, dass es so geschehen würde. Er war zufrieden und wusste genau, dass er nur ein Gast ohne Bürgerrecht und ein Fremdling auf der Erde war. Deshalb auch ein Fremdling, sah er sich als ein Fremdling in diesem Land an. Und diesen Gedanken sehen wir auch im Petrusbrief zum Beispiel. Fremdlinge, wir sind Fremdlinge. Unser Bürgerrecht ist nicht hier auf dieser Erde. Wie auch der Philipperbrief sagt, sondern im Himmel. Von wo wir unserem Herrn erwarten. Und so wie er, so sollte auch sein Sohn Isaak und sein Enkelsohn Jakob persönlich gesegnet werden. Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Dann heißt es am Ende, 1. Mose 25, 7 und 8, dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb im guten Alter, alt und lebenssatt und wurde zu seinem Volk gesammelt. Der persönliche Segen, den er selbst erlebte, reicht in diese Zeit hinein, in die Ewigkeit hinein, denn er ist ein Kind Gottes. Und ich garantiere euch, wir werden ihn wiedersehen. Ja, es fällt mir schwer, das hier abzuwürgen. Lasst mich einen kurzen Überblick geben von dem. Vielleicht kann ich das zusammenfassen, was im dritten. Ich habe gar nicht so viele Seiten eigentlich. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Das dritte Element dieses Bundes betrifft den Segen, der durch Abraham an alle Geschlechter ergehen soll. Das bezeichnen wir gewissermaßen die universale Segen. Universal im Sinne von umfassend, global umfassend. 1. Mose 12 und Vers 3 heißt es, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Oder den Punkt kann ich nicht heute fertig machen, müssen wir beim nächsten Mal wieder ansetzen. Aber man kann diesen Satz hier aus dem Vers 3 folgendermaßen paraphrasieren. Ich will segnen, die dich segnen, aber sollte dich jemand verschmähen, oder verachten, den werde ich verfluchen. Der Segen, der anderen Menschen und Geschlechtern und Nationen zugutekommen sollte, ist an ihrem Wohlwollen gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft. Daran ist er geknüpft. Gleichen soll jeder verflucht sein, der Abraham und seine Nachkommenschaft geringschätzt oder sie schlecht behandelt, wer sie flucht. Geht es weiter? Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erde. Nun, wir müssen dabei, und damit werde ich das beenden, nur einen kurzen Überblick dafür, was eigentlich die Absicht Gottes mit Israel ist, damit er universal segnen kann durch Israel, durch seine Nachkommenschaft, durch die physische Nachkommenschaft zum einen. Die ist einmal angesprochen. Und ein zweites ist angesprochen, die Nachkommenschaft, der Same, ist der Herr Jesus Christus. Okay? Das könnt ihr im Galaterbrief nachlesen, dass Paulus uns aufzeigt, wenn er sagt, in dir sollen gesegnet, deinem Samen, spricht er im Singular. Nun, der Same ist immer im Singular. Er kann als Kollektiv ausgedrückt werden für eine Menge. Aber er sagt, es steht für den einen, nämlich für Christus Jesus. Und Jesus Christus kommt aus der Linie Abrahams. Er ist der Nachkomme Abrahams durch Isaac, Jakob und später auch David, er ist auch der Sohn Davids. Und so wird Segen kommen über die ganze Menschheit. Aber das Erste ist, warum durch Israel selbst? Was ist eigentlich die Berufung Israels? Was ist eigentlich der Zweck? Und wir haben schon gehört, Segen sollte über die ganze Welt kommen. Gott will diese Erde segnen. Und es gibt eine dreifache Berufung Israels, die ich nur antönen lassen würde, würde der Schweizer sagen, die ich nur anklingen lassen möchte. Erstens gibt es da eine sittlich-erzieherische, eine ethisch-pädagogische Berufung. Das ist, sie sind ein Beispiel für die Völker. An ihnen, an Israel selbst, können wir sehen, was Sünde und was Gnade ist, was Gericht und was Erlösung bedeutet. Heute Morgen in der ersten Stunde, wir haben was betont, die große Barmherzigkeit Gottes mit Israel. Alle schütteln nur den Kopf und sagen, Mann, wie kann dieses Volk immer noch begnadigt werden? Und das ist der Punkt, den Paulus macht, nachdem er Römer 9, 10, 11 anführt und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Israels anspricht. Er wird ihnen Barmherzigkeit erweisen. Das überträgt bei Paulus den Gedanken seiner überwältigenden Gedanken bis ins Kapitel 12, wo er sagt, angesichts all dieser Barmherzigkeiten gebt auch ihr eure Leibe als ein Gott wohlgefälliges, heiliges und lebendiges Opfer zum vernünftigen Gottesdienst. Aber der Zweck war ein erzieherischer für uns alle, indem wir sehen, was Sünde bringt und was es für Strafe zur Folge hat. Genauso dürfen wir uns freuen in der Gnade, wie Gott dieses Volk wieder und wieder begnadigt und sie nicht auslöscht, nicht zum Ende kommt. Das ist der erste Punkt. Ich führe das nächste Mal noch ein bisschen mehr weiter aus. Das zweite ist eine offenbarungsgeschichtliche Berufung. Israel sollte die menschliche Aufnahmestelle der göttlichen Offenbarung sein. Ich habe gesagt, was ist der Vorzug der Israeliten? Was ist der Vorzug eines Juden? Dass sie vertraut sind mit den Aussprüchen Gottes. Sie waren Empfänger der Worte Gottes. Das ist ein Privileg sondergleichen. Das war ein Segen. Sollten Sie diese Worte natürlich nicht für sich behalten, sondern Sie sollten es weitergeben. Und das ist die dritte Berufung. Sie hatten eine missionarische Berufung. der Ausbreitung des Heils sollte Israel Gottes Zeuge, Gottes Mund sein. Sie sollten Priester Gottes sein, von dem man was, das Gesetz erfragt und die Erkenntnis bekommt. Und darauf gehen wir beim nächsten Mal näher ein. Verzeiht mir bitte, ich habe mich total verschätzt. Ich glaube, das reicht aber trotzdem für heute, diese beiden Punkte angesprochen zu haben. Lass uns dem Herrn danken dafür. Herr, wir danken dir für deine wunderbare Berufung des Abrahams, Herr, den du aus Ur und Chaldea berufen hast, vom Götzendienst in deinen Dienst gestellt hast, den du so verändert hast, wie du uns verändert hast. Wir, die wir einst tot waren und in unseren Übertretungen, die wir nach unseren Lüsten der Gedanken, unsere Gedanken auslebten, ohne nach einem lebendigen Gott zu fragen. Uns hast du verändert und hast sie lebendig gemacht mit dem Christus, auf dass wir etwas sind zum Lobpreis der Herrlichkeit deiner Gnade. Und diese Herrlichkeit sehen wir auch in deinem Volk Israel, wie du es begnadigst und am Ende doch noch auf die Knie bringst, dass sie zu dir kommen. Welch ein gnädiger Gott. Dich loben wir darüber, dich preisen wir, dich beten wir an. Wunderbarer Gott, wir lieben dich in Jesu Namen. Amen.